und Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Und schon wieder ist eine Woche rum und schon wieder sind wir für euch da mit einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und Peter, wir sind ganz weit voneinander entfernt. Du bist in Österreich. Wie war dein Tag?
Ach, der war gar nicht so spannend, obwohl es in Österreich ja immer wieder schön ist. Der eine oder andere wird es vielleicht wissen. Wir haben auch eine Kanzlei in Österreich. Ich bin auch in Österreich als sogenannter europäischer Rechtsanwalt zugelassen und darf hier auch bei Gericht auftreten. Also für unsere österreichischen Freunde, auch in Österreich dürfen wir Arzthaftungsrecht machen.
Was du dir natürlich jetzt gerade verkniffen hast zu erwähnen, ist, dass du, glaube ich, heute schon einmal deinen Astralleib in den Wörthersee getunkt hast.
Ja, ich muss zugestehen, ich war heute Morgen sehr früh schon, also die Vögel haben gerade gezwitschert, war ich schon einmal kurz im Wasser. Der Wörthersee ist ja wirklich fantastisch zu dieser Jahreszeit. Ich weiß nicht, wie viel Grad er genau hat, aber 24 Grad sollten es schon sein. Und ich glaube, das steigt bis 25, 26, sogar 27 Grad mitunter. Und was viele nicht wissen, der Wörthersee ist einer der wärmsten Seen in Österreich. Und er hat Trinkwasserqualität. Also man könnte theoretisch das Wasser aus dem Wörthersee trinken. Und der Wörthersee selber ist bis zu 80 Meter tief. Also auch doch ein ganzes Stück, wenn man mal tauchen möchte. Die gefährlichsten Fische sind Welse. Und Welse
Können groß werden, ne?
Ja, die werden sehr, sehr groß. Also mir sagte mal ein Angler bis 2,50 Meter oder sogar 3 Meter, wenn das jetzt kein Anglerlatein war, aber es ist ein Fisch hier in einem Restaurant ausgestellt, ein Wels, und der ist, glaube ich, 2,20 Meter in so einer Eisdiele. Also scheinbar scheint der Eisdieleninhaber auch passionierter Angler zu sein. Auf jeden Fall gibt es da im Schaufenster einen Wels. Und der hat diese Länge.
Das ist ja geil, eine Eisdiele. Ich hätte gerne einmal Schokolade, einmal Vanille und einmal Wels, bitte. Lecker. Nee, du hast uns ehrlich gesagt schon neidisch gemacht, dass du den Wörthersee da vor der Tür hast. Also hier bei uns ist es heute so durchwachsen und ich sitze drin und man muss auch nicht raus.
Ja, ich will mal sagen, jeder so, wie er es verdient hat. Darum bin ich jetzt im schönen Kärnten und du
im schönen Gütersloh.
In der schönen Gütersloh.
Und wir haben euch natürlich auch wieder einen Fall mitgebracht. Und der spielt weder in Gütersloh noch am Wörthersee. Es ist die Geschichte von Karin, die wir heute mit euch teilen dürfen. An der Stelle vielleicht einfach nochmal die Info für euch bei unseren Falldarstellungen. Da bleiben wir eins zu eins bei dem, was im Laufe der Behandlung gesagt wurde. Ja, also was in den Gutachten steht. Wie die Patienten auch die Behandlung wahrgenommen haben. Auch darüber haben wir ja schriftliche Einlassungen. Und auch an welche Gespräche mit Ärzten sie sich erinnern können. Natürlich auch, wie der Fall entweder außergerichtlich oder im Verfahren entschieden wurde. Also es ist hier alles komplett echt. Aber Peter, wir erlauben uns auch gewisse Freiheiten. Und dazu hat Ingeborg eine Frage.
Ja, und Ingeborg schreibt, hallo Tanina, hallo Peter. Ich habe bisher noch nicht alle Fälle eures Podcasts gehört, aber das werde ich definitiv noch machen. Vielleicht beantwortet ihr meine Frage auch in einer Folge, die ich noch nicht gehört habe, aber ich stelle sie trotzdem. Wissen die Leute, / Mandanten von Peter, dass ihre Krankengeschichte in eurem Podcast auftaucht? Das ist doch zum Teil sehr intim und ich wüsste nicht, ob mir das gefallen würde, wenn es mich betreffen würde.
Ingeborg, also erstmal vielen Dank für diese Frage, die haben wir tatsächlich schon mal beantwortet, aber das macht ja nichts. Also von mir jetzt mal kurz vorneweg, wir ändern eigentlich fast immer die Namen, es sei denn, es ist gewünscht, dass wir wirklich den Namen nennen. Wir hatten auch mal einen Fall, da hat eine Mutter gesagt, das ist meine Tochter gewesen, ich will, dass dieser Fall an die Öffentlichkeit geht und ihr dürft den Namen auf jeden Fall nennen. Wir gucken auch immer, ist es jetzt wichtig, den Ort des Geschehens zu nennen, also das Bundesland oder den Namen des beteiligten Klinikums. Meistens machen wir es nicht, weil wir es in unserem Podcast nicht als Aufgabe sehen, hier ein bestimmtes Krankenhaus oder eine Ärzteschaft an den Pranger zu stellen. Also unsere Fälle sind beispielhaft für das, was in allen Krankenhäusern in und außerhalb von Deutschland passieren kann. Und Peter, du kannst noch ein bisschen mehr zu den Patienten bzw. deinen Mandanten sagen, über die wir hier in unserem Podcast berichten.
Ja, also das sind alles authentische Fälle, die wir schildern und wir fragen immer nach, ob wir den Fall auch dann anonymisiert veröffentlichen dürfen und haben da noch bisher keinen Widerspruch erfahren. Es ist ja auch nicht erkennbar, wer sich dahinter verbirgt. Also da muss keiner Sorge haben, dass man das irgendwie herausbekommen könnte durch detektivische Arbeit oder was auch immer. Also das bleibt immer noch anonym und damit geheim. Mhm. Aber ich will eine Sache mal noch sagen zu den medizinischen Dingen, von denen wir berichten. Das schreibt so der ein oder andere Arzt, finde ich auch gut, dass das so ist. Ja, da habt ihr etwas falsch dargestellt. Es ist aber so, dass wir nur das wiedergeben, was Fachmediziner im Rahmen des Verfahrens, sei es außergerichtlich, sei es gerichtlich, so festgestellt haben. Das ist nicht unsere Meinung, was das Medizinische anbelangt.
Und es muss auch nicht die endgültige Wahrheit sein und die endgültige Lösung, ne?
Genau, es stößt ja immer wieder auf Widerspruch. Also der beschuldigte Arzt, die beschuldigte Ärztin hat oftmals eine andere Auffassung als der Gutachter. Und da hat man ja auch einen Widerspruch. Wie bei uns Juristen, das sage ich auch immer gerne, es gibt mehrere Instanzen und die können unterschiedlich urteilen. Und so ist es bei den Medizinern auch. Man kann einen und denselben Sachverhalt unterschiedlich bewerten. Und das haben wir ja immer wieder. Ob man die dann teilt, das ist ja eine andere Frage. Also darum kann es immer wieder Widerspruch geben zu medizinischen Auffassungen auch unserer Zuhörer. Aber wir freuen uns über jede Mitteilung und geben das dann auch gerne auch intern manchmal weiter und schauen, wie man das entsprechend dann künftig auch handeln kann. Und vielleicht gewinnen wir auch dadurch die ein oder andere neue Erkenntnis in der Beurteilung eines Falls.
Also Ingeborg, dann können wir dich beruhigen. Also es ist für niemanden, keinem Patienten hier unangenehm, in unserem Podcast aufzutauchen. Und dann haben wir das Einverständnis. So, und damit kommen wir zu einem heutigen Fall. Und das ist der Fall von Karin, wie wir sie in dieser Podcast-Folge nennen. Karin ist 55 Jahre alt, sie ist eine Großstadtpflanze, lebt in Berlin, ist gelernte Physiotherapeutin und sie arbeitet mehr als 25 Jahre lang schon in einer orthopädischen Gemeinschaftspraxis in Potsdam. Sie ist Mutter von zwei erwachsenen Kindern und lebt mit ihrem Partner in einem ruhigen Stadtteil im Berliner Südwesten. In ihrer Freizeit liebt sie Gartenarbeit. Das erstreckt sich bei ihr eher auf einen größeren Balkon. Sie hört klassische Musik und liebt lange Spaziergänge mit dem Familienhund. Karin gilt als strukturiert in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis. Sie ist sorgfältig, sie ist kritisch, vor allem, wenn es auch um ihre Gesundheit geht. Und seit einigen Jahren leidet sie unter ausgeprägten Fehlstellungen beider Füße. Ausgelöst durch genetische Veranlagung, wie man ihr gesagt hat, und jahrzehntelange berufliche Belastung in der Physiotherapie. Die Diagnose lautet bei ihr beidseitiger Hallux valgus mit deutlicher Arthroseentwicklung. Ich denke, Hallux valgus, das ist vielen von euch schon mal als Begriff begegnet oder ihr seid vielleicht auch unter Umständen betroffen. Aber ich denke, ein kurzer typischer Peter-Exkurs kann an dieser Stelle gar nicht schaden.
Ja, dann will ich doch da mal dem gerecht werden. Also Hallux valgus ist eine der häufigsten Fußfehlstellungen überhaupt und kommt insbesondere bei Frauen vor und ist auch, das sei ergänzt, einer der häufigsten Fälle, den wir in unserer Praxis haben. Soll man nicht glauben, aber hat sehr häufig ein juristisches Nachspiel. Da kommen wir aber später noch dazu, warum das so ist. Also wir haben eine Fußfehlstellung. Konkret handelt es sich dabei um eine Abweichung der Großzehe, die sich zunehmend zur Fußaußenseite neigt, also in Richtung der zweiten Zehe. Gleichzeitig weicht der erste Mittelfußknochen nach innen ab. Und dadurch bildet sich dann an der Fußinnenseite ein markanter, oft sehr schmerzhafter Knochenvorsprung. Und den nennt man den Ballenzeh. Und diese Fehlstellung kann durch genetische Veranlagung, wie du richtig gesagt hast, Tanina, falsches Schuhwerk, vor allem enge oder hohe Schuhe, oder durch muskuläres Ungleichgewicht entstehen. Sie schreitet häufig langsam voran und führt im fortgeschrittenen Stadium nicht nur zu einer veränderten Fußform, sondern auch zu Entzündungen, Schwellungen und mitunter auch Druckstellen. Und die Betroffenen, wie gesagt, zumeist Frauen, können oft nur noch mit Mühe gehen, barfuß oder in normalen Schuhen, fast gar nicht mehr.
Ja, und mal abgesehen davon sieht ein Hallux valgus auch wirklich nicht schön aus, das muss man wirklich sagen. Also ich kann das so von einer Freundin von mir erzählen, die hat einen Hallux valgus, bei der halten sich die Schmerzen in Grenzen, aber die möchte den betroffenen Fuß einfach nicht gerne zeigen. Also besonders blöd für sie ist natürlich der Sommer, wenn alle irgendwie in offenen Schuhen, in Sandalen und Flipflops rumlaufen. Oder auch, wenn sie mal einen besonders schicken Schuh tragen möchte, da passt dieser Zeh einfach nicht rein. Das ist nicht möglich. Und im offenen Schuhen, dann schämt sie sich einfach für diesen missgebildeten Zeh, diesen Hallux valgus. Und ja, ein bisschen geht es Karin auch so, aber sie ist da jetzt nicht so empfindlich, wie es aussieht. Bei ihr kommen in erster Linie starke Beschwerden dazu. Und trotz konservativer Behandlungsmöglichkeiten entscheidet sie sich schließlich für operative Korrekturen. In der Hoffnung, bald wieder schmerzfrei leben und besonders auch arbeiten zu können, denn in ihrem Beruf ist sie schließlich viel auf den Beinen. Also sie ist da körperlich aktiv und häufig im Gehen. Und ich kenne mehrere Leute, die einen Hallux Valgus haben und bei allen stellt sich immer die Frage, auch wenn sie mit Ärzten schon gesprochen haben, bringt eine Operation wirklich die gewünschte Erleichterung? Ist das der richtige Weg? Und das ist gar nicht mal so einfach zu beantworten. Wenn wir mal einen Blick auf medizinische Leitlinien werfen, dann heißt es da, ob ein Hallux Valgus operiert werden sollte oder nicht, hängt ganz wesentlich von der Ausprägung der Fehlstellung, den Beschwerden der Patienten oder der Patientin sowie den persönlichen Lebensumständen ab. Demnach ist eine Operation sinnvoll, wenn die Patientin, der Patient starke Schmerzen hat und konservative Maßnahmen nicht mehr ausreichen und der Alltag durch Schmerzen wirklich stark eingeschränkt ist. Und oder wenn eine fortschreitende Fehlstellung festzustellen ist, wenn also zum Beispiel die Großzehe die zweite Zehe verdrängt und sich schon darüber schiebt, das nennt man dann auch den sogenannten Zehenübergriff, dann kann das wirklich zu bleibenden Schäden führen. Druckstellen, Entzündungen, Schleimbeutelentzündungen, all das ist auch möglich. Chronische Reizungen durch das Schuhwerk oder Hautprobleme, zum Beispiel Schwielen, Hühneraugen, das kann sich alles noch mit dazugesellen. Und das in Summe ist dann halt häufig doch wirklich ein Operationsgrund. Oder auch, wenn das normale Gehen, Arbeiten oder Sporttreiben nicht mehr möglich ist. Und eine OP ist dann auch ratsam, wenn Einlagen, Schienen, Physiotherapie und gut passendes Schuhwerk eben einfach keine Besserung bringen. Ja, und die Frage ist natürlich auch, ne, das ist die ganz wichtige Frage bei dem Hallux Valgus, wann sollte man von einer Operation eher Abstand nehmen?
Ja, also Abstand nehmen, dazu sollte man wissen, nicht jede Fehlstellung muss sofort oder überhaupt operiert werden. Zum Beispiel bei einem beschwerdefreien Hallux Valgus, wenn die Fehlstellung zwar sichtbar ist, er aber keine Schmerzen oder Einschränkungen verursacht, besteht kein Operationszwang. Aber wie bei deiner Freundin, das ästhetische Empfinden ist ja unterschiedlich ausgeprägt und viele mögen einfach nicht, wenn der Fuß so eine Fehlstellung hat. Aber dann muss man wissen, das ist dann mehr auch eine ästhetische Operation, wenn es noch keine Schmerzen oder Einschränkungen verursacht. Und in früheren Stadien kann man mit maßgefertigten Einlagen, sogenannten Zehenspreizern oder Physiotherapie oder Nachtlagerungsschienen, die gibt es auch, oft ganz gut helfen. Vielleicht an dieser Stelle noch ein ganz wichtiger Rat. Menschen mit Wundheilungsstörungen, gibt es ja sehr viele, schweren Vorerkrankungen oder stark eingeschränkter Knochenheilung, sollten besonders abwägen, ob sie sich operieren lassen oder nicht.
Ja, also eine OP rein aus kosmetischen Gründen ist in Deutschland zwar möglich, wird aber medizinisch kritisch gesehen und, ihr dürft raten, wird von den Kassen auch nicht übernommen. So, jetzt haben wir wahnsinnig viel über den Hallux Valgus erfahren, finde ich auch gut, aber wir haben immer noch nicht erfahren, wie es bei Karin weitergeht. Also sie weiß, wenn sie jetzt nichts unternimmt, dann drohen ihr chronische Beschwerden, womöglich auch Schäden an anderen Gelenken durch Fehlbelastungen in Knie oder Hüfte. Und deshalb entscheidet sie sich ganz klar für eine Operation. Es soll ein geplanter Eingriff werden, gut vorbereitet, professionell begleitet, mit der Aussicht auf ein schmerzfreies Leben. Und sie hat auch Vertrauen, auch weil sie sich in der Klinik in guten Händen fühlt. Am 24. Februar 2020 ist es dann soweit. Karin wird am rechten Fuß operiert. Es ist die erste von zwei geplanten Operationen und noch im Vorgespräch hat sie sehr deutlich gemacht, dass sie grundsätzlich zu einer Korrektur des Hallux Valgus bereit ist, aber nur in dem Maß, wie es medizinisch wirklich erforderlich ist. Also was Karin wichtig ist, sie möchte keinen kosmetischen Eingriff, keinen Schönoperieren, wie sie es nennt. Eben nur das, was notwendig ist, um wieder laufen zu können ohne Schmerzen. Nach der Operation am rechten Fuß verläuft die Genesung ein wenig zäh. Die Schmerzen sind doch sehr hartnäckig und der Fuß lange geschwollen. Karin beginnt in dem Moment ein wenig zu zweifeln, also nicht grundsätzlich, aber sie fragt sich, Mensch, war das jetzt wirklich die richtige Entscheidung? Trotzdem, der zweite Eingriff am linken Fuß wird angesetzt für den 9. Oktober 2020. Auch diesmal geht es wieder um die Korrektur des Hallux Valgus. Karin fühlt sich ein wenig gespalten. Sie möchte nicht, dass sich der Zustand verschlechtert, was man natürlich nachvollziehen kann. Sie hat so ein leicht mulmiges Gefühl. Im Aufklärungsgespräch äußert sie sich dementsprechend auch ganz klar. Sie möchte keine Korrektur der zweiten Zehe, wenn sie nicht medizinisch notwendig ist. Also keine kosmetischen Zusätze, auch in diesem Fall wirklich nur das Nötigste. In den medizinischen Unterlagen liest sich das jedoch ganz anders. Das können wir an dieser Stelle schon mal hervorholen. Da ist nämlich dokumentiert, dass die Operation so geplant war, wie sie durchgeführt wurde auch letztendlich. Und zwar inklusive der Korrektur der zweiten Zehe. Auch das Einverständnis sei erteilt worden. Wie gesagt, Karin schildert das anders. Für Karin ist das im Nachhinein auch ein Schock, als sie aus der Narkose aufwacht und erfährt, dass auch die zweite Zehe operiert wurde, fühlt sie sich einfach übergangen. In den Wochen nach der zweiten Operation spürt sie, der linke Fuß fühlt sich nicht richtig an. Die Zehe ist steifer als zuvor, sie hat Schmerzen beim Abrollen und sie beginnt sich auch so ein wenig zurückzuziehen, kann einfach kaum noch normal laufen. Und auch psychisch belastet sie die Situation, das Gefühl, über ihren Körper sei verfügt worden, ohne ihre Zustimmung. Und wenn wir auf heute gucken, Karin kämpft bis heute mit den Folgen. Die Operationsnarben sind verheilt, ja. Die Füße funktionieren auch einigermaßen, aber das Vertrauen ist beschädigt. Ihr Vertrauen in diese Behandlung und in die Kommunikation mit den Ärzten rund um die OP. Und das betrifft einfach die Selbstbestimmung über ihren eigenen Körper. Und sie sagt, ich wollte keine kosmetische Korrektur. Ich habe das deutlich geäußert. Ich wollte nur laufen können. Peter, damit sind wir quasi am Ende der medizinischen Behandlung bei Karin. Jetzt kann man natürlich sagen, sie kann ja laufen, die Schmerzen sind weg. Das sind so Kleinigkeiten, die sie da moniert. Aber für sie waren es halt keine Kleinigkeiten. Wie ist es dann weitergegangen?
Das werde ich gerne schildern, aber lass mich vielleicht noch ein paar allgemeine Worte zum Hallux Valgus sowohl in medizinischer als auch in rechtlicher Hinsicht verlieren. Ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass die Fälle bei uns sehr häufig vorkommen, was man eigentlich nicht meint, aber dem ist so. Ja, medizinisch kann ich dazu sagen, ich hoffe, da habe ich die richtigen Informationen von verschiedenen Gutachtern, mit denen ich gesprochen habe, in verschiedenen Verfahren bekommen. Und zwar gibt es insgesamt über 200 verschiedene Methoden, einen Hallux Valgus zu operieren. Also über 200 Operationsverfahren. Wow. Finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Aber so 5, 6 haben sich wohl durchgesetzt. Und die werden so in der Praxis am häufigsten angewendet. Was mich noch erstaunt hat, ist, dass die Misserfolgsquote bei der einen oder anderen Operation bis 20, manche sprechen sogar von 30% Misserfolgsquote, also sehr, sehr hoch. Und ob da wirklich immer entsprechend aufgeklärt wird, das wage ich zu bezweifeln. Die Zweifel rühren auch daher, weil das oftmals in Verfahren, die wir begleitet haben, nicht der Fall war. Also das wird den Patientinnen und Patienten nicht so deutlich vor Augen geführt, dass doch, wenn man mal 30% nimmt, in fast jedem dritten Fall es nicht zum gewünschten Ergebnis kommt. Und wir hatten auch schon Fälle, da wirklich jemand, eine Patientin, kann ich mich noch erinnern, nachher im Rollstuhl gesessen hat, nach einer misslungenen Operation. Also ist nicht mehr zu spaßen und die Misserfolgsquote spricht da für sich. Und ja, in rechtlicher Hinsicht ist es so, dass es hier eine Besonderheit gegeben hat. Und zwar hat die Krankenversicherung, die gesetzliche Krankenversicherung von Karin im Vorfeld, bevor wir tätig geworden sind, schon erfolgreiche Regressansprüche durchgesetzt.
Was bedeutet das?
Also die Krankenkasse hatte ja auch Leistungen erbracht, ne, für die Behandlung, für die Operation, für den Krankenhausaufenthalt. Und wenn eine fehlerhafte Behandlung vornimmt, nimmt die Krankenkasse mitunter Regress beim Versicherer des Krankenhauses. Und früher war das so, dass die Krankenkassen eigentlich immer erst tätig geworden sind, wenn der Versicherungsnehmer Erfolg hatte mit der Sache. Ja. Wenn der Versicherungsnehmer in seiner eigenen Sache Erfolg hatte, also seine Ansprüche durchsetzen konnte, dann kam der Krankenversicherer und hat sich dann auch auf den Zug gesetzt und gesagt, so, jetzt machen wir Regressansprüche geltend. Das hat sich vor einigen Jahren, es sind jetzt mittlerweile schon mehr als 10, doch geändert, dass die Krankenversicherer selbst tätig geworden sind, losgelöst davon, ob der Versicherungsnehmer auch was unternommen hat, also zumindest in großen Schadenfällen, weil sie gesehen haben, Mensch, wir haben hier 100.000, 200.000, 300.000 Euro zahlen müssen an Behandlungskosten und Unterbringungskosten und was da alles noch so anfällt. Und da werden wir mal aktiv und schauen, ob wir nicht Regress nehmen können. Und das verlagert sich so ein Stück weit. Und in dem Fall war es auch so, dass die Krankenversicherung ein Gutachten eingeholt hat über den medizinischen Dienst. Daraufhin hat der Versicherer des Krankenhauses reguliert. Das war für uns erstmal eine ganz gute Vorlage, um in den Fall einzusteigen.
Kann denn der Versicherer des Krankenhauses dann überhaupt noch was dagegen machen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also es hilft natürlich, wenn erfolgreich schon Regressansprüche seitens der Krankenversicherung durchgesetzt worden sind. Aber das hat keine sogenannte, wie der Jurist sagt, präjudizielle Wirkung. Also es heißt nicht, dass es dann bindend ist für den Krankenhausversicherer, auch die Ansprüche des Versicherungsnehmers, des Patienten zu regulieren. Das wird er meistens tun, aber es ist nicht bindend. Also er könnte auch theoretisch sagen, ja, die Krankenversicherung, die haben wir abgefunden, aus welchen Motiven auch immer, aber wir gehen trotzdem davon aus, dass kein Fehler vorliegt und deine Ansprüche gleichen wir nicht aus. Das ist eher selten, aber auch diese Fälle kommen vor. Ja. Also da muss man schauen, aber man hat natürlich schon eine Menge in der Hand und meistens kommt es dann auch zu einer Regulierung.
Gut, aber man guckt doch jetzt trotzdem noch drauf, ob und welche Fehler vorliegen.
Genau, genau. Und die haben wir uns angeschaut und das war dann sehr hilfreich. Der Krankenversicherer hat uns das Gutachten zur Verfügung gestellt, das er, wie gesagt, schon im Vorfeld eingeholt hat. Und der Gutachter, das war ein Facharzt für Chirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie, also diesen Dreiklang, der häufiger vorkommt an Disziplinen im Bereich der Fachärztetitel, die es da so im Einzelnen gibt, der hat festgestellt, ich darf das einmal wörtlich zitieren, weil das doch sehr wichtig ist, dauert auch gar nicht so lange, also keine Sorge. Zusammenfassend waren die Operationen der Kleinzehen links medizinisch nicht indiziert und nicht adäquat aufgeklärt, wie du das auch schon berichtet hast. Die operative Therapie des linken Fußes im Bereich des ersten Zehenstrahls entsprach nicht dem aufgeklärten Eingriff und war nicht in der Lage, die Deformität zu korrigieren. Und dann gab es noch weitere operative Therapien im Folgejahr, also 2021. Die haben wir jetzt in die Sachverhaltsschilderung nicht mit aufgenommen. Daher ergänzen wir das an dieser Stelle. Nämlich da wurde versucht, gerade im März 2021, den Zehenstrahl links zu korrigieren. Und da sagt der Gutachter des medizinischen Dienstes, das wurde weder verbalisiert noch dokumentiert. Und der Operationsbericht entsprach nicht dem tatsächlichen operativen Sachverhalt. Die Korrektur im Rahmen dieser Operation war unzureichend. Als Folge kam es bei der Versicherten, sprich Karin, zu einer erneuten verstärkten Spreizfußausbildung. Also wieder eine Verschlechterung. Und dann gab es 8 Monate später nochmal eine Operation. Nämlich dann erfolgte die Implantatentfernung. Und da sagt der Gutachter, die Indikation zu dem Eingriff war aufgrund der fehlenden Dokumentation der klinischen Befunde nicht nachvollziehbar. Und zugleich erfolgten erneute operative Mobilisationen der Gelenke und entgegen der präoperativen Aufklärung, welche lediglich eine Operation am linken Fuß vorsah, erfolgte simultan eine Operation am rechten Fuß. Also das alles sind Fehler, die der Gutachter aufgelistet hat und die dann den Versicherer dazu, also den Versicherer des Krankenhausträgers dazu veranlasst hat, die Regressansprüche der Krankenversicherung ohne jegliche Einwände zu regulieren.
Mhm. Ja, Karin hat ja, wir bemühen diesen Begriff so oft, odyssetisch gemacht, aber es ist ja so, also in unserer Falldarstellung, da hast du recht, da haben wir ja quasi nur die Eisbergspitze der Operationen erwähnt und es gab ja noch so viele Revisionsbehandlungen. Und das alles nur wegen eines Hallux Valgus. Das ist ja nicht besser, sondern eher schlechter geworden bei ihr.
Genau. Und das kriegen wir auch gar nicht als Anwälte immer mit. Also es gibt sicherlich noch viele medizinische Maßnahmen, die nach Abschluss eines Verfahrens durchgeführt werden und die unser Mandant, unsere Mandantin über sich ergehen lassen müssen. Und das bleibt aber außerhalb unserer Wahrnehmung. Ich drücke dann immer die Daumen, dass es wirklich besser wird, dass die Genesung voranschreitet. Aber das wird sicherlich, und das leider nicht in allen Fällen, so sein. Und
in diesem Fall ist Karin so, aber, Entschuldigung, ich greife da jetzt ein. In diesem Fall ist Karin aber tatsächlich entschädigt worden. Es gibt einen Abfindungsvergleich.
Genau, es gibt einen Abfindungsvergleich. Da mussten wir auch wieder auf dem orientalischen Basar, so nenne ich es ja gerne, in Verhandlungen treten. Und sie hat letztendlich 20.000 Euro erhalten. Und wir mussten nicht ins gerichtliche Verfahren gehen, weil das wollte Karin unbedingt vermeiden. Also sie wollte das Maximale erzielen, was außergerichtlich zu erzielen ist. Und das war dieser Betrag, den wir hoch verhandelt hatten, über 20.000 Euro. Mhm. Und wenn du sagst Abfindungsvergleich, man muss wissen, im Regelfall ist der so ausgestaltet, dass man später auch bei einer Verschlechterung keine weiteren Ansprüche mehr geltend machen kann. Also wenn man 2-3 Jahre später kommt und sagt, so jetzt geht's mir noch schlechter, dann gibt es leider nichts mehr. Ah. Und mitunter gibt es dieses Phänomen der sogenannten Vergleichsreue. Da muss der Anwalt immer sehr darauf achten, dass er wirklich vollumfänglich aufgeklärt hat, was bedeutet der Vergleich, was kann man noch geltend machen oder was kann man nicht mehr geltend machen. Und wirklich versuchen herauszufinden, ist das wirklich der Wille, der auch nachhaltig ist, der Mandantin oder des Mandanten. Und das gelingt aber nicht immer, weil mitunter kommt dann 6 Wochen später, 8 Wochen später, nachdem alles erledigt ist und man nichts mehr machen kann, die sogenannte, wie gesagt, Vergleichsreue. Und man würde den Vergleich doch gerne aus Patientensicht widerrufen. Das geht dann aber nicht mehr. Mhm. Und dann kommt es auch hin und wieder vor, dass dann gesagt wird, meines Erachtens völlig zu Unrecht, ja, der Anwalt hat mich nicht richtig aufgeklärt und warum haben wir denn den Vergleich gemacht? Das haben Sie, lieber Herr Anwalt, falsch gemacht. Diese Vorwürfe kommen dann auch und wir versuchen dem im Vorfeld zu entgehen. Das ist selten, aber wir versuchen dem zu entgehen, indem wir wirklich ganz klar machen, was das bedeutet. Aber wie gesagt, in allen Fällen ist das nicht möglich. Es gibt immer noch die Mandanten, die dann irgendwie die Schuld bei jemand anders suchen. Und das ist in dem Fall auch mal der Anwalt. Aber damit müssen wir leben, das gehört zu unserem Beruf und damit kann ich auch ganz gut leben. Wenn ich mir nicht einen Vorwurf machen muss, dass ich im Vorfeld das nicht ausreichend aufgeklärt habe, dann ist das so und lässt sich dann auch in dem Fall nicht mehr ändern.
Ihr könnt uns auch gerne euren Erfahrungsbericht zuschicken. Habt ihr auch eine OP gehabt, die vielleicht nicht funktioniert hat? Habt ihr da noch Fragen an Peter? Wir sind da natürlich immer ganz offen, schreibt uns einfach. Und dafür haben wir auch eine E-Mail-Adresse.
Genau, und die darf ich wieder nennen, weil du sie immer noch nicht weißt. Natürlich. Und nach einem Jahr nicht. info@tatort-krankenhaus.de. Da kommt alles an und wir versuchen alles zu beantworten. Wenn es mal ein paar Tage länger dauert, seid bitte nachsichtig. Es kommen doch sehr, sehr viele Anfragen und wir können nicht alles sofort stand der Peene beantworten, aber wir beantworten wirklich alle Anfragen. Wenn uns mal eine durchgeht, bitten wir auch um Nachsicht, dann nochmal erinnern und beim zweiten Mal sollte es dann auf jeden Fall klappen.
Ich hoffe, euch hat diese Folge Tatort Krankenhaus gefallen oder euch auch vielleicht wieder weitergebracht. Dann freuen wir uns. Die gibt's exklusiv eine Woche jetzt auf RTL Plus. Und dann wandert diese Folge auf alle Plattformen, wo ihr gerne Podcasts hört. Und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter einschaltet. Wir sind Tanina und Peter und verabschieden uns für heute bis nächste Woche. Tschüssi.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.